Herr Strauß, wenn Sie nach 20 Jahren sich die Landesverteidigung in der Bundesrepublik Deutschland ansehen, sind Sie dann mit dem Zustand zufrieden, dass wir eine hochgerüstete, aber rein konventionell ausgerüstete Bundeswehr haben? Und glauben Sie, dass wir mit diesem Konzept der Landesverteidigung auch in Zukunft werden bestehen können?
Unsere militärische Sicherheit beruht jetzt abgesehen von einer vernünftigen Außenpolitik, die Spannungen so gut wie möglich vermeidet, selbst nicht mit dem Gedanken militärischer Lösungen spielt, nach wie vor auf dem funktionierenden System der Abschreckung. Diese Abschreckung ist ohne eine funktionsfähige atomare Bewaffnung nicht möglich. Ich habe es immer abgelehnt, die Bundeswehr als eine Art atlantischer Fremdenlegion, als leicht bewaffnete Infanterie abzustempeln, denn das würde sowohl mit dem Auftrage der militärischen Sicherheit, wie aber auch mit dem psychologischen Problem der Moral der Truppe unvereinbar sein.
Halten Sie diesen Zustand auch für haltbar, für hinreichend in der gegenwärtigen weltpolitischen Landschaft und im Hinblick auf die Zukunft? Wenn Sie an die Entspannungsbemühungen von Gipfel zu Gipfel denken, etwa zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion.
Damit haben Sie eine schwerwiegende Frage angeschnitten, nämlich die Gemeinsamkeit zwischen Washington und Moskau auf gewissen Gebieten. Und diese Gemeinsamkeit der Interessen zwischen Washington und Moskau kann natürlich im Widerspruch, sogar im großen Widerspruch, zu europäischen Interessen stehen. Diesem Problem begegnen wir ja immer wieder und in den letzten Jahren immer häufiger. Daraus gibt es nur einen einzigen Ausweg. Ich darf unbescheiden sagen, ich verfechte ihn seit 15 Jahren mit geringer Resonanz, mit geringen, um nicht zu sagen fast unsichtbaren Fortschritten, nämlich ich bin ein ausgesprochener Anhänger einer europäischen Atomstreitmacht. Diese kann aber nicht im luftleeren Raum stehen. Eine Atomstreitmacht setzt eine funktionsfähige politische Spitzeninstanz voraus. Das heißt, die Gründung einer europäischen Zentralregierung ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine europäische Streitmacht richtig aufgestellt und eingegliedert werden kann. Ich bin auch immer dafür eingetreten, dass als Vorstufe die Engländer und Franzosen ihre atomaren Verteidigungsmöglichkeiten zusammenlegen, von der Forschung und Entwicklung angefangen bis zur Produktion. Ich hätte es auch für richtig gehalten, habe das auch betont, dass die Deutschen dazu einen wirtschaftlichen Beitrag leisten. Und wenn es eines Tages eine europäische Zentralregierung gibt, muss dieses Europa auch die Möglichkeiten der Selbstverteidigung haben. Das ist ein unentbehrliches Attribut der Souveränität, auch wenn es manche Leute nicht verstehen.
Aber ist nicht, Herr Strauß, der Traum von der Vereinigung Europas heute ferner als in den letzten 20 Jahren Europapolitik? Und um das gleich dran zu hängen, sind nicht auch die politischen Parteien in Europa, die am nachhaltigsten die Vereinigungspolitik betrieben haben, nämlich die christlich-demokratischen Parteien, fast überall in der Defensive?
Ohne Zweifel gehört viel Optimismus dazu. Auch heute noch an das Zustandekommen der Vereinigten Staaten Westeuropas oder an die Europäische Politische Union zu glauben. Aber man muss manchmal an die Utopie glauben, um nicht den Glauben zu verlieren. Man muss manchmal einer Utopie nachjagen, wenn man das Mögliche erreichen will. Denn die Frage der europäischen Einigung ist nicht eine Frage der christlich-demokratischen Parteien oder der sozialdemokratischen Parteien oder liberalen Parteien. Sie ist schlechterdings eine historische Schicksalsfrage für den freien Teil, den noch nicht unter kommunistischer Herrschaft stehenden Teil unseres Kontinentes. Darum sollte man aufhören, bestimmte Voraussetzungen als unerlässliche Bedingungen zu verlangen, wie es gewisse sozialistische Kreise tun, ein sozialistisches Europa, sonst keines. Nein, wir wollen ein freies und ein demokratisches Europa. Seit dem Jahre 1969 ist ein erkennbarer Stillstand eingetreten, ich möchte sogar sagen, ein gewisser Rückschlag eingetreten. Und darauf bezog sich meine frühere Bemerkung, ob die Menschen wirklich fähig sind, aus der Geschichte etwas zu lernen. Denn wenn uns die Geschichte etwas lehrt, dann mit Sicherheit die Notwendigkeit, dass wir diese europäischen Staaten mit ihrer großartigen Vergangenheit, ihrer reichhaltigen Tradition, ihrer individuellen Leistungsfähigkeit, aber auch ihrer militärischen Ohnmacht und ihrer politischen Bedeutungslosigkeit zu einem handlungsfähigen Ganzen zusammenschließen. Wenn die Europäer dazu nicht in der Lage sind, haben sie ihre letzte geschichtliche Chance versäumt. Es ist nicht möglich, dass die Europäer einen Logenplatz in der Weltgeschichte erhalten, das Treiben auf der Bühne beobachten, im Übrigen aber sich selber als allen geschichtlichen Vorgängen entrückt und über sie erhaben vorkommen können. Wer vor der Geschichte davonläuft, wird von ihr eingeholt und wahrscheinlich auch erschlagen werden. Wir Europäer werden entweder der amerikanischen Machtsphäre oder der russischen Machtsphäre anheimfallen. Auf keinen Fall können wir ein Dasein auf der Insel der Seligen führen. Wenn wir unser Selbstbestimmungsrecht erhalten wollen und wenn wir in lebenswichtigen Fragen unserer Existenz ein Mitbestimmungsrecht in weltpolitisch wichtigen Vorgängen haben wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu einer ökonomischen, militärischen und politischen Größenordnung zusammenzuschließen, bei der die europäische Stimme überhaupt wieder Gehör hat und Geltung findet. Die Europäer machen zurzeit ja Außenpolitik durch Reden und durch Geld, aber nicht durch ihre politische Potenz, ihre militärische Präsenz oder durch eine klare, zukunftsorientierte, geschichtlich fundierte Konzeption.
Lassen Sie mich zurückkommen zu den europäischen Parteien, Herr Strauß. Worauf führen Sie es zurück, dass in ganz Europa der christlich-demokratische Gedanke sich auf dem Rückzug zu befinden scheint? Liegt es nicht auch daran, dass die christlichen Kirchen im Vergleich zur Ära Adenauer eine Schwenkung nach links vollzogen haben? Etwas sichtbar geworden in der vatikanischen Ostpolitik und bei der Bundesrepublik in der innenpolitischen Linksschwenkung des Protestantismus.
Ohne Zweifel haben die Kirchen, und zwar beide Kirchen, wenn auch unterschiedlich, Wandlungen erlebt und sind noch inmitten dieser Wandlungen. Man kann sicherlich zum Teil von einem Ruck nach links oder einem Marsch nach links sprechen. Ich möchte eher von einer politischen Orientierungslosigkeit und manchmal auch leider in Erscheinung treten Instinktlosigkeit sprechen. Das veranlasst mich aber auch zu der Bemerkung, die ich nicht nur bei dieser Gelegenheit mache, dass christliche Parteien ja ihre Existenz nicht auf den christlichen Kirchen aufbauen dürfen. Ich habe immer, und zwar gegen viele Widerstände der eigenen Partei gesagt, die Kirchen sind für uns kein Propagandaapparat zur Förderung der CDU oder der CSU, und wir sind keine Ausführungsorgane kirchlicher Hierarchien. Wir sind mündige Laien auf dem Boden der christlichen Weltanschauung und wir haben sachgerechte Lösungen zu finden, die wir selbst zu verantworten haben, für die wir aber den Segen weder der Ordinariate noch der Landeskirchenautoritäten einzuholen brauchen. Und das führt mich auch zu der Bemerkung, dass man nicht von christlicher Politik schlechthin sprechen soll. Man soll von Christen in der Politik sprechen.
Liegt der gegenwärtige Zustand Europas, Herr Strauß, nicht auch darin begründet, dass die Europäer nicht mehr wahrhaben wollen, dass sie noch einer ernsthaften Bedrohung ausgesetzt sind, dass sie sich nicht mehr vorstellen können, noch einen existenziellen Feind zu haben? Und dass auch die christlichen Kirchen das im Grunde nicht glauben, dass sie noch einen existenziellen Feind besitzen. Und wo würden Sie, wenn Sie diese Voraussetzung bejahen, die Bedrohung, die uns Europäern immer noch gegenübersteht, ansiedeln, im Innenverhältnis wie nach außen?
Eine Quelle dieser Bedrohung ist die Verkümmerung des geschichtlichen Instinktes und der Fähigkeit, in geschichtlichen Maßstäben zu denken. Der Niedergang der demokratischen Parteien, auch der christlich-demokratischen Parteien, hängt ohne Zweifel mit einer Erscheinung zusammen, nämlich mit der Tatsache, dass man Geschichtskunde durch Gesellschaftslehre zu ersetzen begonnen hat. Man nimmt die großen Veränderungen in der Welt, auch die großen Verschiebungen im Machtgefüge der Welt, nicht mehr zur Kenntnis. Man denkt nur an die Ausstattung der guten Stube im Inneren des eigenen Hauses. Daraus erwächst eine doppelte Gefahr, nämlich einmal die mangelnde Einsicht in die Gefährdung unserer Wertordnung und demgemäß das Fehlen der Entschlossenheit, diese Wertordnung zu verteidigen. Die eigentliche Gefahr sind nicht die Feinde unserer Wertordnung, sondern die Gleichgültigkeit der Bürger oder eines großen Teiles der Menschen unserer Gesellschaft gegenüber den Gefahren und Bedrohungen für unsere Wertordnung. Keine Wertordnung ist stärker als Einsicht und moralische Entschlossenheit, diese Wertordnung zu verteidigen. Es ist kein Plädoyer für eine Ideologie, das ich hier mache, sondern es ist die Betonung der Tatsache, dass der Marxismus mit seiner scheinbar geschlossenen Lehre und seiner Fähigkeit, in langfristigen strategischen Entwicklungslinien zu denken, gegenüber der freiheitlichen, bürgerlichen, in Anführungszeichen gesprochen, Ideologie, eine natürliche Überlegenheit hat, die aber durch seine Leistungen für den Menschen oder auch für die Gesellschaft in keiner Weise gerechtfertigt wird. Sozialisten sind Menschen, die ihr Weltbild aus der Vergangenheit beziehen, in der Gegenwart versagen, für die Zukunft goldene Berge versprechen, den nächsten Schritt leugnen und das Endziel im Dunkeln lassen.
Wie erklären Sie sich, Herr Strauß, die offenbar am stärksten, freilich außerhalb der Bundesrepublik, zunehmende Attraktivität sozialistischer Parteien und Programme bei der Wählerschaft?
Ich glaube, dass die Anzugskraft sozialistischer Parteien und Programme nur zum Teil aus diesen Parteien und aus diesen Programmen heraus zu verzeichnen ist. Dass sie mehr begründet liegt in der geistigen Schwäche, der moralischen Entschlusslosigkeit und dem mangelnden Kampfeswillen der Vertreter, Verteidiger und Verfechter einer freiheitlichen, modern bürgerlichen Gesellschaft.
Sie hatten vorhin, Herr Strauß, im Zusammenhang mit der Kritik an der gegenwärtigen Außenpolitik der europäischen Mächte erwähnt, dass es ein Irrtum sei, Außenpolitik primär mit Geld machen zu wollen. Nun werden die Europäer dieser Möglichkeit vielleicht rascher beraubt werden, als sie im Augenblick selber glauben. Und das bringt mich zu einer Frage an den ehemaligen Bundesminister der Finanzen. Wie sehen Sie heute überhaupt die Chance einer ökonomischen Selbstbehauptung der Bundesrepublik?
Sicherlich kann die Bundesrepublik sich nicht einfach abkoppeln von den Zusammenhängen der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder weltweiten wirtschaftlichen Zusammenhängen. Es ist eher umgekehrt. Die Bundesrepublik ist infolge ihrer ökonomischen Stärke, im Guten wie im Schlechten, ein Motor für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung in Europa, zum Teil aber auch in noch größeren Zusammenhängen. Man darf dabei ja nicht übersehen, dass wir mit USA gemeinsam an der Spitze des Welthandels liegen, manchmal sogar vor den Vereinigten Staaten, aber mindestens immer knapp hinter den Vereinigten Staaten mit unserem Gesamtanteil am Welthandel. Man muss sich in der Bundesrepublik wieder besinnen auf die natürlichen Grundlagen unseres Wohlstandes. Und diese Grundlagen sind nun einmal das Programm und die Spielregeln der sozialen Marktwirtschaft. Wenn man allerdings anfängt, diese soziale Marktwirtschaft durch Überlastung der Wirtschaft und durch Überforderung der öffentlichen Haushalte schrittweise funktionsunfähig zu machen, dann kommt nicht der Ruf zurück zur Vernunft, sondern meistens der Schrei nach noch mehr Unvernunft. Dann verlangt man die Abschaffung des Wirtschaftssystems, das die eigentliche Stärke und den eigentlichen Wohlstand gebracht hat, weil es versagt habe. Und man verlangt einen Ersatz durch ein System, das noch nirgendwo in der Welt funktioniert hat, weil es weder der Gesamtwirtschaft mehr Leistungsfähigkeit noch dem Einzelnen mehr Wohlstand gebracht hat. Was würde man heute über einen Techniker sagen, der nach den technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Jahres 1850 ein großes technisches Programm auflegen würde? Man würde ihn zum Teufel jagen. Nicht anders aber ist es bei den Marxisten. Sie beziehen ihr Weltbild aus einer Zeit, in der es den Verbrennungsmotor noch nicht gegeben hat, in der es den Elektromotor noch nicht gegeben hat, die moderne Nachrichtentechnik nicht gegeben hat, in der die Kernenergie noch unbekannt war, die moderne elektronische Datenverarbeitung noch in ferner Zukunft lag. Aus dieser Zeit und ihren damaligen gesellschaftlichen Zuständen beziehen sie ihr Weltbild. Und aus diesem Weltbild, das 150 Jahre zurückgerichtet ist, leiten Sie dann die Lehren ab, mit denen Sie die Zukunft der nächsten Jahrhunderte bestimmen wollen.
Herr Strauß, auch wenn Sie keine Zukunftsverheißungen abgeben und vielleicht auch persönlich gar nicht dazu neigen, werden Sie sich doch die Frage selber stellen, was will ich noch tun in den kommenden Jahren, worauf kann ich mich stützen, was werden meine persönlichen und meine politischen Ziele sein?
Wenn ich von der Lage ausgehe, wie sie heute ist und in nächster Zukunft ohne Zweifel sein wird, dann ist es innenpolitisch gesehen unsere wichtigste Aufgabe, Wirtschaft und Finanzen wieder in Ordnung zu bringen. Das ist nicht nur ein materielles Problem, das ist auch ein psychologisches Problem. Ohne Wiederherstellung tragfähiger wirtschaftlicher Grundlagen und ohne Ordnung unserer Finanzen lässt sich weder das bestehende soziale Leistungssystem erhalten, noch eine tragfähige Zukunft aufbauen. Da aber die Bundesrepublik nicht eine Insel der Seligen sein kann und auch nicht unter einer CDU-CSU-Regierung wieder werden wird, ist es unsere gleich wichtige, gleichzeitig zu verfolgende Aufgabe, mit ostpolitischen Abenteuern, Spielereien, Illusionen, Selbstbeschwichtigungen aufzuhören, ein natürliches Verhältnis zu unseren kommunistischen Nachbarn zu suchen, frei von Illusionen, frei von Einbildungen, frei von Selbsttäuschungen, aber unsere gesamten politischen, aber auch wirtschaftlichen Kräfte auf die Schaffung einer europäischen politischen Union hin zusammenzufassen. Wenn Geld in der Politik einen Sinn hat, und natürlich kommt man ohne Geld in der Politik nicht aus, dann muss dieses Geld für eine gleichgewichtige wirtschaftliche Entwicklung Europas so eingesetzt werden, dass Geben und Nehmen sich in einem ausgewogenen Zustand befinden. Das heißt, wenn wir für Europa zahlen, dann wollen wir auch schrittweise dafür als Gegenleistung das Zusammenwachsen der Europäer zu einer handlungsfähigen und politischen Einheit erleben.
Herr Strauß, Sie gehen davon aus, dass Sie wissen, was das Richtige für Deutschland ist. Um das Richtige tun zu können, müssen Sie aber erst wieder die Macht haben. Wie wollen Sie die Macht erringen? Wie wollen auch Sie selber mit dem Hindernis fertig werden, dass Sie der am meisten von der öffentlichen Meinung der Bundesrepublik bekämpfte Politiker sind?
Man täuscht sich in eigener Sache erfahrungsgemäß am leichtesten. Aber ich erlebe auch, dass andere sich in meiner Sache leicht zu täuschen pflegen. Denn es kann gar keine Rede davon sein, dass die öffentliche Meinung der Bundesrepublik gegen mich steht. Es ist die als öffentliche Meinung ausgegebene Teilmeinung einer gewissen Publizistik und der von ihr angesprochenen oder auch erfassten Kreise, die meistens nicht zu den Intellektuellen gehören, aber auch nicht zu den einfachen Leuten des Volkes gehören, sondern zu einer Zwischenschicht gehören, die es infolge ihrer Hauptbildung sich von gepflegten Vorurteilen am leichtesten geistig zu ernähren vermögen. Die Wähler, die CSU wählen, wobei CSU gleichgesetzt wird mit der Führung Franz Josef Strauß, sind zu mehr als 50% Arbeitnehmer und von den Jungwählern sind es gerade in den kritischen Wahlen der letzten Jahre über 50%, ja bei der Landtagswahl sogar 60% gewesen. Ich habe auch außerhalb Bayerns, nicht nur in Süddeutschland, auch in den anderen Bundesländern, wie man sagt, nördlich der Mainlinie, eine starke und immer noch wachsende Anhängerschaft. Meine Gegner haben nämlich etwas erreicht, was sie nicht erreichen wollten. Mit der Lautstärke der Anfechtung ist auch die Anerkennung in gleichem Maße gerade in diesen Regionen der Bundesrepublik für mich gestiegen.
Aber ganz schlicht und einfach und zum Schluss, wie wollen Sie denn an die Macht kommen?
Ich bin mir der Schwierigkeit dieser Aufgabe sehr wohl bewusst. Kein anderer Politiker der CDU/CSU hat so früh und so deutlich vor einer verfrühten oder übertriebenen Siegeshoffnung gewarnt, als ich es getan habe, wenn ich das unbescheiden sagen darf. Wir werden nur dann die Mehrheit gewinnen, die wir brauchen, nämlich die absolute Mehrheit gegen SPD und FDP, wenn wir eine klare Alternative zur Regierungspolitik auch mit dem Mut zur Konfrontation aufbringen. Das heißt, wir müssen zur sozialistischen Politik, wie sie in Bonn auf Raten vollzogen oder vollstreckt wird, die freiheitliche Gegenposition vertreten. Ich bin überzeugt, dass die große Auseinandersetzung sowohl in der Bundesrepublik wie auch in den anderen Ländern für den Rest dieses Jahrhunderts unter dem Zeichen stehen wird, Freiheit oder Sozialismus, Person oder Kollektiv. Wenn sich die Unionsparteien diese Grundaussage zu eigen machen, sie in den einzelnen Sachbereichen vernunftgerecht, glaubwürdig, formulierungskräftig vertreten, werden wir gerade in den Wählerbereichen, auf die es ankommt, wo die berühmten wenigen Prozent gediegen. Uns durchsetzen können. Mit einer Politik der Anpassung, also mit einer Politik der Variante zur Regierungspolitik, werden wir auf keinen Fall die erforderliche Mehrheit schaffen. Man kann einige Leute lange Zeit täuschen. Man kann viele Leute kurze Zeit täuschen. Man kann aber nicht alle Leute immer täuschen. Einmal kommt das Ende aller sozialistischen Träume. Die sozialistische Götterdämmerung, oder besser gesagt Götzendämmerung, hat bereits begonnen. Es sind schlechte Propheten, es sind Irrlehrer, die den Menschen und vor allem der Jugend einreden wollen, dass der Sozialstaat nur durch Einschränkung des Rechtsstaates, dass der soziale Fortschritt nur durch schrittweise Einengung der persönlichen Freiheit gesichert werden könne. Fortschritt und Freiheit sind untrennbar miteinander verbunden. Wo die Freiheit eingeschränkt wird, wird der Fortschritt abgebaut. Und wir müssen den Menschen, vor allen Dingen der heranwachsenden Generation, die Kontinuität geschichtlichen Denkens, geschichtlichen Wissens vermitteln. Und wir müssen ihr auch das glaubwürdige Lebens- und Zukunftsbild zeigen, dass modernes Leben ein Leben in Freiheit ist und damit eine Absage an alle kollektivistischen Gestaltungsformen. Freiheit und Fortschritt werden die Leitbilder sein, nach denen sich die heranwachsende Generation orientieren muss.